Klein, aber hart.
So, Micha.
André.
Jetzt. Du
schon wieder.
Ja, ich bin noch am Gummiband.
Was? Dein Terraband oder was?
Mein Terraband, immer noch die Schulter. Ja, ich habe ja hier Impingements vom Ironman übrig, der letztes Jahr passiert ist und zu viel Sport gemacht einfach und jetzt Schulter kaputt. Und ich muss ja irgendwie versuchen, mit diesen Gummibändern, mit diesem Terraband, die Rotatoren zu kräftigen.
Rotatoren?
Weißt du? Die Außen- sowas? Und die Außen- und Innenrotatoren.
Ja.
Einfach, ich habe es einfach übertrieben letztes Jahr. Und ich sag's ja immer wieder, ja, alles in Maßen, das gilt auch für den Sport. Ja, zu viel Sport ist absolut Mord. Alles in Maßen und man hat ein Leben lang Freude dran.
Aber das heißt, ja. Du bist jetzt jeden Tag da dauernd mit diesem Gummiband beschäftigt?
Was? Dauernd.
Dauernd.
Dauernd, dauernd. Ich habe das jetzt hier ein bisschen im Studio eingerichtet. Warte, ich leg das mal zur Seite hier. Warte, jetzt bin ich da. Ich habe das hier im Studio. Ich habe das auch früh im Sendestudio. Zwei Stück, also zwei Gummibänder für jede Seite eins, weißt du?
Ja, ja.
Muss man haben. Sieht so ein bisschen aus, so mit diesen Gummibändern wie in einem Arbeitszimmer von einer Domina.
Ich war da nicht, das musst du mir mal noch genauer beschreiben.
Na, ich war auch noch nie bei einer Domina. Du auch
nein,
nicht, ne? Noch nie?
Nee,
ich kann da
leider jetzt wirklich nicht mitreden.
Ich auch nicht.
Ich kenne aber jetzt. Ich kann
nein.
mitreden, doch.
Wirklich?
Ja, über tausend Ecken. Was heißt kennen? Also auf Party mal kennengelernt und so weiter. Das war eine sehr, sehr nette, attraktive, tolle Frau, muss ich sagen.
Aber ihr seid euch nicht näher gekommen oder so?
Nee, es hat mich ein bisschen, ich hab ja Angst vor starken Frauen. Das ist ja, muss ich ehrlich sagen. Nee, da hätte ich jetzt wirklich Angst.
Ich habe doch gar keine Erfahrung. Also jetzt so irgendwie
Erfahrung
mit
ausgefallen.
Nee, gar nicht, weil ich will sie auch nicht machen, diese Erfahrung mit ausgefallenem Sex. Also vielleicht jetzt Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen, Mittwoch so schon ausgefallener Sex, aber ansonsten ich halte mich generell für einen ganz ganz schlechten Liebhaber,
ernsthaft? Wenn wir
einmal dabei sind. Ja, ganz ganz.
Wieso?
Also das hängt bei mir glaube ich so noch ein bisschen mit der Jugend zusammen, so 16, 17. Ich glaube, wir hatten ja schon über mein erstes
Richtig,
Mal gesprochen.
Ja.
Und ich hatte lange Zeit keine feste Freundin, also da, wo man sexuell quasi sozialisiert wird, so in dem Alter zwischen 17 und 20 oder so, wo also normale Jungs die erste feste Freundin haben, so ein Jahr, zwei Jahr oder was auch immer, das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Da hast du rumgeruht in der Zeit, ja?
Nein, nicht wirklich. Es waren immer nur Quickies, immer nur irgendwie so One-Night-Stands, oft nach irgendeiner Party, nach irgendeiner Feier. Also da war dann ja auch Alkohol dann immer mal im Spiel. Und ich habe das nie, also ja, vielleicht nie so wirklich kultivieren und sozialisieren
vielleicht
können,
mein Sexualverhalten. Du zu der Zeit einfach mal eine starke Hand gebraucht, eine mütterliche Figur, irgendwas. Die sagt, junger Mann, auf die Knie und dann bringe ich dir schon mal alles bei.
Ja, das ist also ich weiß auch, so ausgefallen war. Also einmal, wenn ich jetzt mal kurz aus der Schule plaudern darf, ich hatte einmal eine Erfahrung, das war dann etwas später, das war dann ja mit Anfang 20 vielleicht, das war einmal zu dritt. Darf ich das hier erzählen?
Zu dritt? Ach, guck mal, jetzt
ja, da hat mich ein Paar, also ich kannte die, also ja. das war ein Paar, so mein Alter. Und ja, ein Glas Rotwein getrunken
irgendwo. Warte mal ganz kurz einen Moment nur, wir wollten ja eigentlich über die Woche reden. Ich muss jetzt gerade mal den Timer starten, weil dann rechne ich das natürlich über die Kasse ab, dass wir hier Therapie für dich machen. So, geht los, leg dich ganz bequem hin und erzähl mir alles.
Wie gesagt, das war ein Paar, wir sind irgendwie essen gewesen und wir kannten uns und ja, die haben mich dann eingeladen und dann ist es wirklich passiert. Und das Interessante an dieser Erfahrung war, die waren sogar verheiratet. Also er hatte relativ schnell dann das erotische Interesse an seiner Frau verloren.
Ach.
Und als der quasi schon fertig war, da ging das bei mir erst richtig los.
Hatte er dann aber Interesse an dir oder war er mit seiner Frau einfach durch? Es ging
um die Frau.
Ja.
Und der hat sich das dann so ein bisschen angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf.
Mein Gott, ja.
Aber das war ein einziges Mal.
Wie alt warst du da?
Das war Anfang 20. Das ist so lange her. Das ist schon verjährt. Deswegen kann ich das erzählen. Aber das hat mich ein Stück weit geprägt.
Und seitdem lässt du dich nicht mehr zum Essen einladen, weil du denkst, oh, du musst hinterher ganz anders bezahlen. Ja,
ja, stimmt. Aber was mich geprägt hat oder was ich da gelernt habe, es macht eben erst dann richtig Spaß, wenn's dem anderen, also dem Partner, eben auch Spaß macht. Also das ist so die Erkenntnis. Und
das ist so ein bisschen das
Grundprinzip. Ist es so, ja, das,
schön, dass du
das
verstanden
hast. Habe ich an den beiden so ein bisschen beobachtet.
Ja.
Und wenn da der Spaß nicht an beiden Seiten oder bei beiden Seiten da ist, dann ist es eben im Achtelfinale vorbei. Da sind wir schon beim Thema.
Achtelfinale?
Mensch,
du machst das aber ein bisschen zum Leistungssport. Ne? Das würde ich dir jetzt als Sexualtherapeut gerade mal abrechenbar als Kassenstunde sagen. Das ist nicht der richtige Herangehensweise. Und das Finale ist auch nicht immer wichtig. Ne?
Wir reden nicht mehr drüber. Wir reden über das Thema erstmal
was
nicht.
Was ist mit Fußball-WM?
Achtelfinale. Ich glaube ja, mehr als Achtelfinale ist diesmal nicht drin. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Ich bin ja ehrlich gesagt, ich pflege da gerade so einen gewissen Kulturpessimismus. Es ist ja auch noch nicht wirklich so die ganz große WM-Euphorie, oder? Wenn man sich so umschaut, so richtig, weiß nicht, so die Fernsehbilder der deutschen Mannschaft, die Unterkunft in der Nähe von Moskau, das hat so den Charme von einer Jugendsportschule. Das ist so, irgendwie ist kein Team-Spirit da. Vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es nicht.
Ich überlege jetzt grad, wo waren die früher? Waren die doch irgendwo oben an der Ostsee in Malente war doch, glaube ich, die große Fußballschule immer, wo sie trainiert haben und so weiter. Das war ja auch nicht gerade hübsch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was du hast völlig recht, was mir auffällt ist, ich sehe kaum Fähnchen. Also weder an den Autos, diese üblichen Fensterfahnen, die immer pfeilschnell, wenn irgendeiner ein Trottel auf der Autobahn aufs Knöpfchen drückt und das Fenster runter macht und zack, hast du so eine Fahne an der Windschutzscheibe kleben. Die sehe ich dieses Jahr so gut wie gar nicht. Auch an Häusern paar Mal zwischendurch, aber es ist nicht so viel. Wobei, das kann sich, man muss jetzt ja dazu sagen, wir haben gerade Freitag, also, wo wir gerade miteinander sprechen.
Und die
deutsche Mannschaft spielt ja erst am Sonntag. Vielleicht kippt dann alles um.
Vielleicht ändert sich das, genau. Das hat sich ja bei den Russen selbst auch geändert. Die haben ja aus heutiger Sicht gestern ihr Eröffnungsspiel gemacht, 5-0 gewonnen. Ich glaube, da ist die Euphorie im Land jetzt schon ein bisschen mehr. Die Eröffnungsfeier selbst, war jetzt auch nicht so der ganz große Wurf, fand ich. Also, kein westlicher Staatschef oder Regierungschef dabei. Die haben das irgendwie boykottiert. Was ich sehr schade finde, dass so dieses Blockdenken auch im Sport so zum Zuge kommt. Ja, dass man so ideologisch motiviert ist und sagt, ach nee, das ist alles, dabei wissen wir alten Fußballer ja, Ideologie schießt keine Tore.
Ja.
Und schließt eigentlich Logik aus. Also ich fand das ein bisschen schade.
Aber ich finde jetzt, so ein demokratisch gewählter Staatschef hätte da auch gestört. Guck mal, da saßen die drei da zusammen hinterher, haben sich die Hand gegeben. Der König von Saudi-Arabien, dann der Putin auf der anderen Seite und in der Mitte, im Prinzip ja der Herrscher der Welt, der FIFA-Chef. Also bei diesem Konglomerat, also was ist das? Da ist doch alles, da ist Korruption, da ist hier Willkür und alles mit dabei. Was willst du denn so eine Merkel dazwischen setzen? Die passt doch
aber nicht rein. Das hast du doch überall. Und wenn ich dann höre, Robbie Williams singt dort, und dann meldet sich, ich glaube, es war die Rebecca Harms von den Grünen, die gesagt hat, eine Schande, dass Robbie Williams sich von Putin da vor den Karren spannen lässt. Ach, ich finde das so schlimm. Und ich meine, wir haben ja so viel auch über den Trump schon gemeckert und was wird über den geschimpft? Aber als dieser etwas, wie soll ich sagen, dieser etwas misslungene G7-Gipfel war, er hat im Vorschlag gemacht, lasst uns das Format wieder auf G8 erweitern, lasst uns Russland wieder mit reinnehmen und was, so diese reflexartige Reaktion, gerade auch von Angela Merkel, zu sagen, um Gottes Willen, und dann sagt sie, nein, 7 ist eine gute Zahl und wir wollen bei diesem Format bleiben. Ich finde das so schlimm, ich finde das gerade von der Angela Merkel so schlimm, als Anführerin eines Volkes, dessen Großväter und Urgroßväter im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Russen umgebracht haben, da so diese reflexartige, ablehnende Haltung, sagen, ach nee, mit dem Putin und mit den Russen wollen wir nicht. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Und dass es jetzt auch so im Fußball und im Sport so übertragen wird. Wir haben doch eigentlich keine andere Alternative, als uns irgendwie näher zu kommen, finde ich. Und wenn es nicht über den Sport geht, ja, wie soll es dann noch funktionieren, wisst ihr?
Ja. Anderthalb Minuten, weiß ich nicht. Denke ich gerade die ganze Zeit drüber nach, ja, was ist denn? Es ist ein Sportereignis. Muss da irgendwie der Politiker sitzen? Ja. Nein, lass die Fußballer doch spielen. Und es hat ja auch kein westliches Land zum Beispiel gesagt, nein, ihr dürft jetzt, wir schicken unsere Fußballer nicht hin. Das gab es ja früher bei Olympischen Spielen auch, dass man gesagt hat, nein, wir boykottieren das komplett. Sondern es haben alle ihre Mannschaften hingeschickt. Aber muss man da jetzt, also ich weiß nicht, wenn ich mit jemandem Krach habe, wenn ich mich mit meinem Chef verkracht habe, dann gehe ich da auch nicht freudestrahlend zu dem hin und sage, ja, hey, mit dir würde ich auch mal gerne einen Dreier haben oder Kaffee trinken oder ähnliches. Dann sage ich auch, nee, da bleibe ich zu Hause, ich gehe jeden Tag schön zur Arbeit, aber ich gehe nicht abends mit dem Tennis spielen zum Beispiel.
Ja, aber wenn man sich immer so verhält, bleibt man doch einfach immer auch im Achtelfinale stecken. Das ist doch nicht schön. Mehr als Achtelfinale ist dann eben nicht drin.
Das Ich will mich nicht mit anders zu tun. Also ich will mich. Ich glaube allerdings auch tatsächlich, wir haben dieses Jahr irgendwie, ich weiß es nicht, es ist irgendwie komisch. Also ob die tatsächlich da weiterkommen. Aber das haben wir wirklich, das muss ich mal dran erinnern, wir haben das wirklich bei jeder WM, sagen wir das. Wir sind sowieso die großen Fußballexperten. Und vorher gab es dann immer irgendwelche Testspiele gegen, was weiß ich, Vatikanstadt oder was, haben wir bestimmt auch schon oft verloren. Haben wir?
Nochmal gucken, was wird.
Ich will mich auch gar nicht aufregen.
Sonst muss ich wieder eine rauchen. Ja,
ich frage schon ein bisschen halbherzig nach. Letzte Woche warst du ja schon groß enttäuscht. Du wolltest ja das Rauchen aufhören, hast du vor zwei Wochen erzählt.
So viel Stress. Ja, aber ich mach das noch. Raucht Jogi Löw noch? Ist ja auch sein großes Laster. Jogi Löw hat gesagt, sein schlimmstes Laster ist das Rauchen. Ich weiß gar nicht, ob er noch raucht. Was ich sehr interessant fand, der Ball, mit dem gespielt wurde, gestern zum Eröffnungsspiel, der Ball aus dem All.
Der Ball aus
dem All. Hast du das verfolgt?
Ja, schön. Er war vorher in einer Umlaufbahn.
Ja, der war auf der ISS und die haben den dann nicht etwa dann einfach aus dem Fenster gekickt und punktgenau, dann ist er gelandet auf dem Fußballplatz. Nein, der wurde dann vom letzten Astronauten, oder ich glaube es war ein Russe, vom letzten Kosmonauten, sagt der Russe. Ich glaube der Russe sagt Kosmonaut, oder?
Genau. Ist ja auch das Kosmodrom, wo sie gestartet
haben. Ja, genau, der wurde dann mitgebracht und mit diesem Ball wurde dann gestern gespielt. Der Ball aus dem All. Da muss ich an dieser Stelle, ich muss mich schon wieder fast aufregen, eine kleine Beschwerde an unseren Astro-Alex loswerden. Alexander Gerst seit jetzt 14 Tagen, seit einer guten Woche mal. Ja, ich glaube seit einer guten Woche. Und wir hatten ihm letzte Woche hier in unserem kleinen lauschigen Podcast eine E-Mail geschrieben. Wir haben die verfasst gemeinsam. Ich habe die auch abgeschickt.
Wohin?
Nach oben. Es ist nach oben. Ja, es gibt verschiedene E-Mail-Adressen. Wir haben 3 oder 4 rausgefunden. Aber leider keine Antwort bis heute.
Ist es im Spam-Filter gelandet? Kam da irgendwas zurück vielleicht? Das heißt, gar nichts. Bitte verschmutzen Sie das Weltall nicht. Es gibt schon genug Astro-Schrott hier oben.
Es ist alles durchgegangen. Leider ohne Antwort. Inzwischen hat er seine erste Pressekonferenz gegeben. Der Alexander Gerst ist allerdings kein einziger Journalist gekommen.
Wollte keiner hoch, ne?
Ja, es ging kein Flug.
Ich weiß auch nicht, wenn man nach oben schreiben muss, das ist ja alles da oben mit Satelliten und so weiter, muss man da an Sat 1 schreiben oder an 3 Sat?
Ich weiß es nicht. Ich weiß ja, wahrscheinlich hat er einfach Stress, wahrscheinlich hat er viel zu tun, muss ja permanent trainieren und so, dieses Weltraumtraining. Machen die da oben auch? Gibt's da diese Zentrifugen? Das finde ich nur so spannend. Also ich glaube, das machen die aber bevor die hochfliegen, ja? Kennst du diese Humanzentrifuge, wo die da an diesem Arm, also die steigen da ein und dann wirst du an diesem Arm so rumgeschwenkt? Wird einem da schlecht? Also ich weiß es nicht.
Also ich glaube, unser Eins wird es sowas von kotzübel werden. Das ist ja eigentlich, es soll ja den Körper trainieren, die starke Beschleunigung auszuhalten, ne? Beim Start, weil das ja, ich glaube, 4, 5 Erdanziehungskraft auf dich wirkt.
Ja.
Und zum anderen, denke ich mal, die müssen ja auch immer die Schwerelosigkeit trainieren. Aber die Zentrifuge ist, glaube ich, einfach wegen der Belastung des Körpers, dass da also irre Kräfte dich dann rein und runter ziehen und so weiter.
Unser Eins würde da wahrscheinlich übers Achtelfinale auch nicht hinauskommen.
Eine Achteldrehung, dann ist mir schon schlecht.
Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal einen Kunstflug geschenkt bekommen. Also von alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir sowas zu kaufen. Also Kunstflug, musst du dir vorstellen, so eine kleine, ja, gibt's ja so spezielle Flugzeuge. Die sind nicht viel größer als so eine Piper oder wie die diese Dinger heißen. Weiß ich nicht, das ist jetzt nicht meine Cessna. Preisklasse. Also, oder Cessna, ja genau. Nur eben ein bisschen sportlicher drauf. Und das war so ein alter NVA-Pilot. So, der hat früher so diese Mix geflogen. Diese Kampfjets, die Kampfjets des Ostens oder eben der Russen, diese Mick. Und der hat mich mitgenommen. Das war in Brandes bei Leipzig, ging das los vom Flugplatz. Und also es fing damit an, dass er erstmal so auf 4000 Meter hoch ist mit mir. Und dann hat er gesagt, gut angeschnallt, alles gut, okay. Und dann ging es damit los, dass er erstmal den Motor abgestellt hat.
Schön.
Der hat den Motor abgestellt und dann ging es erstmal Nase runter und im freien Fall nach unten. Es war so schlimm, also das war, glaube ich, die schlimmste Stunde oder halbe Stunde meines Lebens. Mir war so schlecht, ich war kreidebleich. Das geht ja wirklich über Kopf und Loopings und um was sie da nicht alles machen. Und das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, dass er immer wieder schrie, richtig, du hast ja Kopfhörer auf, also bist du über Bordfunk miteinander verbunden. Bloß nicht in die Armaturen kotzen, das war's. So.
Ich will ja beruhigen, solange er noch schreit, weil das Gefährlichste ist ja, dass die ohnmächtig werden, dann hast du plötzlich keinen Piloten mehr da. Also solange er dich anschreit, ist immer noch ein gutes Zeichen.
Das stimmt, der hat nicht geschrien, ich habe geschrien. Ich war wirklich 3 Tage lang kreidebleich, mir war 3 Tage lang schlecht, ich bin aus diesem Ding ausgeschrien. Also
geiles Geburtstagsgeschenk,
super Geburtstagsgeschenk. Niemals machen, Kunstflug. Es war ganz schlimm, auch vom Risiko, das habe ich mir dann hinterher überlegt, ja, was man da für ein Risiko eingeht. Ich bin auch mal falsch rumgesprungen, habe ich auch geschenkt bekommen zum Geburtstag. So, es ist ja, glaube ich, letzte Woche auch wieder eine Frau abgestürzt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. 15 sind rausgesprungen und eine war schneller als die anderen und da hat sich der Fallschirm nicht geöffnet. Solche Risiken, da hat man früher gar nicht drüber nachgedacht.
Aber merkst du, dass es dir immer geschenkt wird, immer solche Sachen, dass da irgendjemand, glaube ich, was lösen möchte oder so?
Meinst du,
das ist daran so eine gute Lebensversicherung oder bin ich eigentlich bei dir eingetragen als Erbe?
Ja, also wir können das machen.
Gegenseitige Absicherung, ja. Ja, dann mach das weiter mit diesem Seilspringen.
Ne, ich gehe ja keine Risiken mehr ein. Das ist auch so eine interessante Beobachtung. Je älter man wird, ich meine, wir zwei gehen jetzt auch schon straff auf die 30 zu, je älter man wird, umso weniger risikobereit ist man.
Ist man das? Das weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, kommt mir das nur so vor?
Auf der einen Seite, glaube ich, denkt man über viele Sachen wesentlich mehr nach. Auf der anderen Seite fahren ja gerade ältere Herrschaften auch sehr kamikaze-mäßig Auto zum Beispiel. Oder jemand wie du, der dann sagt, so, und jetzt will ich noch mal wissen und fange an, Iron Man zu laufen und solche Sachen. Und so. Das ist ja dann auch, viele sterben ja dabei mit Herz-Kreislauf, so gerade bei Marathon und so weiter. Also das Risiko ist vielleicht einfach, schätzt man Risiken anders ein. Und die falschen Risiken unterschätzt man und die richtigen überschätzt man oder hin und her. Ja. Oder?
Ja, oder man hängt einfach mehr am Leben. Ich meine, wir sind ja Glückskinder, wir sind ja Sonntagskinder, du und ich. Ja. Und vielleicht mit jedem Tag, an dem man gelebt hat, denkt man, mein Gott, das ist es wirklich wert. Und vielleicht hat man da umso mehr Angst, das zu verlieren und da loszulassen. Und deswegen sagt man vielleicht, man verzichtet auf ein paar Sachen lieber und setzt sich dem Risiko nicht aus. Es gibt ja genug Risiken um uns ringsherum. Letzte Woche, wir wollen ja so ein bisschen reflektieren, was so passiert ist. Letzte Woche schon wieder ein Meteorit, relativ knapp an der Erde vorbeigeflogen. Und der Gerst hat mal gesagt, es gibt schon den einen oder anderen Brocken, den die erst relativ kurzfristig entdecken. Ja. Also es ist nicht so, dass wir die Dinge immer 3 Jahre vorher schon sichten und dann genau berechnen können, okay, der kommt dann im 25. Februar 2028 so und so viele Kilometer an der Erde vorbei. Das ist nicht bei allen so.
Ja, aber der Gott sei Dank ist ja die Wahrscheinlichkeit, also wenn es ein großer ist, der wirklich gefährlich wird für die Erde, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man ihn auch von weiter her schon entdeckt, weil er eben größer ist. Und wenn er kleiner ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man ihn vorher entdeckt, aber dann ist es eben auch wahrscheinlicher, dass er uns nichts tut, weil dann könnte er auch verglühen oder er fliegt dran vorbei und ähnlichen und so weiter. Also insofern hat auch da der liebe Gott oder wer auch immer oder die Natur ein physikalisches Gesetz eigentlich schon dafür gesorgt, dass es vielleicht gar nicht so blöd ist, ne?
Es gibt schon ganz, ganz viele Rätsel noch, die da ungelöst sind. Ja, zum Beispiel auch die Frage, warum schlagen Meteoriten hier bei uns auf der Erde immer in Krater ein?
Ja, Woher wissen die, dass da ein Krater ist?
Ja, das ist eines der letzten großen Rätsel der Menschheit, dass man sich fragt, warum treffen diese Meteoriten immer diese Krater? Ja. Und dann haben die Folgendes gemacht, die Wissenschaftler, die haben künstliche Krater ausgehoben und gedacht, so, der nächste Meteorit, der kommt, künstliche Krater und der ist dann doch tatsächlich dort eben nicht eingeschlagen. Der ist dran vorbeigefahren und ein Stück weiter weg.
Und hat einen eigenen Krater gemacht.
Hat einen eigenen Krater gemacht? Nee, eben auch in den Krater, von dem man gar nicht wusste, dass er da war.
Den hat man vorher gar nicht gesehen, den Krater. Ne?
Richtig, den hat man vorher nicht gesehen und wieder schlägt dieser Meteorit genau in diesem Krater ein. Das ist schon spannend.
Ja, also Meteoriten lassen sich nicht verarschen von uns. Die nutzen also nicht die vorbereiteten Krater.
Fragen über Fragen.
Wir sollten auch mal Krater machen. Vielleicht ist das auch so ein schönes Bauprojekt einfach mal. Vielleicht kann man da auch Landesmittel irgendwie beantragen, dass man sagt, wir in Sachsen, wir brauchen einen Krater. Vielleicht macht da die Landesregierung dann mal ein bisschen Geld locker und dann machen wir beide Kraterbau.
Ja, das wäre gerade für die Entwicklung des ländlichen Raums, glaube ich, ganz natürlich spannend. Ja, so, ja, einfach eine Kraterlandschaft.
Ja, so eine ganze Kraterlandschaft. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch vielleicht höher, dass der Asteroid noch weiter dran vorbeifliegt.
Tja, überall Risiken. Ja, was hast du sonst noch so?
Diese Woche?
Diese Woche,
Es gab so ein paar interessante Sachen, also die so passiert sind. Ich fand zum Beispiel jetzt sehr hübsch, um mal jetzt mal mit den, also jetzt hier nicht Weltuntergang und so weiter, sondern muss ich ein bisschen ablenken. Und ich war ja bisher eigentlich kein Royalist, muss ich gestehen. Also ich fand das Diana und Charles, hat mich nicht so interessiert. Aber jetzt habe ich letztens die Hochzeit geguckt hier von Meghan und Harry und so. Und das ist ja so eine sehr hübsche, die man vorher aus dem Fernsehen kennt als Schauspieler und so weiter. Und die durfte, da war ja immer die Frage, haben ja alle immer diskutiert, die ist ja dunkelhäutig und ach, ist das in Großbritannien und kommt die Queen damit zurecht und so. Und, also so alberne Diskussion.
Aber das ist doch eine hübsche.
Was heißt, sie ist dunkelhäutig, also aber eine hübsche hat sie jetzt nicht gesagt.
Also sie ist jetzt 92, aber es ist doch eine hübsche.
Die Queen auch.
Die Queen auf
jeden Fall.
Ach, du meinst die andere?
Ich meine jetzt die Meghan.
Ja, okay.
Nee, und jetzt ist diese Woche eins passiert, nämlich die Queen hat ihre, was ist denn das? Nicht Schwiegertochter, Schwiegerenkeltochter, zum ersten Mal mitgenommen auf einer eine gemeinsame Veranstaltung. Die beiden sind also alleine durchs Land gereist und haben dann da irgendwo eine Brücke eingeweiht und so ein Sportfest sich angeguckt und so weiter. Und das ist so hübsch, wie die ältere Dame da in ihrem leuchtend grünen Froschkostümchen da mit der jungen Frau nebeneinander. Und die haben Spaß gehabt und die verstehen sich richtig. Das fand ich so, also diese Woche echt putzig. Wobei man sich auch mal so ein bisschen Sorgen machen muss, weil die Catherine, also hier die zukünftige Königin, die Frau von William, ich glaube, da gibt's noch Ärger. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das müssen wir mal verfolgen. Prognosen sind mein Geschäft. Die wird noch zickig werden, weil die Meghan darf schon Sachen machen, die darf auch mit dem Zug der Königin reisen. Da ist die Catherine noch nie drin gewesen, die Catty. Also deswegen, hör auf meine Worte, da gibt's noch Ärger.
Ja, ich merk schon, du bist da richtig Experte. Ja. Ich finde das diese ganze Monarchie, Prinzen und Prinzessinnen und jetzt zum Herzog und zur Herzogin geschlagen oder wird man geschlagen zur Herzogin?
Ich weiß nicht.
Ich finde das alles so dekadent. Ich finde das alles so überlebt. Ich kann dem gar nichts abgewinnen, ehrlich gesagt. Ich lese gerade ein spannendes Buch. Ich habe ja endlich zu Ken Follett gefunden. Ja, Achtung, hier Buchtipp, Mehrwert wieder für unsere geschätzten Podcast-Hörer. Ken Follett, ich habe immer gedacht, ja, das ist ja so 0,5. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen. Das ist ja der Mann, der so quasi die Schreibindustrie erfunden hat. Also der schreibt ja seine Bücher nicht allein, sondern der hat 20 Assistenten, die mitschreiben und so weiter und so fort. Und jedenfalls sehr, sehr interessant diese Jahrhunderttrilogie, die losgeht mit dem Buch Der Sturz der Titanen. Und da geht es um den Ersten Weltkrieg, den ja bekanntermaßen Deutschland verloren hat, an der Seite von Österreich. Und daraufhin ist ja die Monarchie in Deutschland zusammengestürzt, Kaiser weg und Könige, was ja auch in Sachsen, die sind ja alle weg. Ich frage mich, wenn England den Ersten Weltkrieg verloren hätte, würde es dann heute noch eine Monarchie in England geben? Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Wahrscheinlich hätte es dort auch den König, damals war es noch ein König, damals, hätte es den König auch noch weggeweht möglicherweise, ja. Also ich weiß nicht, dass man so daran festhält, ich halte das für unzeitgemäß. Also es ist schön, um mal ein paar Klatschspalten zu füllen, es ist schön für ein paar Explosivfolgen bei RTL, aber braucht man heute wirklich noch eine Monarchie?
Das ist so ein bisschen, ja, ich finde, das kannst du vergleichen, das hält doch alles so die ganze Industrie am Laufen. Man hat was zu gucken, das ist so ein bisschen wie Filmstars und so weiter.
Ja,
und auf der anderen Seite, ich finde, man kann das so argumentieren, brauchen wir einen Zoo? Also es ist genau das Gleiche, weißt du, wir gucken uns auch die exotischen Tiger an und Löwen und so weiter in ihren Gehegen und so gucken wir uns eben so ein paar exotische Menschen an, die schöne Kleider tragen, die komische Dinge machen und so weiter und da zahlt man dann eben auch Eintritt, eben die Briten zahlen ihren Obolus da und so weiter, die finanzieren sich auch zum großen Teil selbst, die Loyals, aber das ist doch, also ich meine, wenn du das Königshaus abschaffen willst, dann musst du auch den Zoo abschaffen. Ja, das ist, im Prinzip ist genau das Gleiche.
Ach, ich weiß
und die darfst du noch nicht mal füttern, die Royals. Und streicheln auch nicht. So, also insofern hat der Zoo vielleicht noch gewisse Vorteile. Aber andererseits, die Royals bewerfen dich auch nicht mit Exkrementen, so wie es bei den Gorillas häufig mal passiert.
Man weiß es nicht, was die so treiben. Ja? Ich glaube, dass das bei denen auch keine Seltenheit ist, was mir mit Anfang 20 passiert ist.
Meinst du?
Man weiß es nicht. Naja, jedenfalls ist die deutsche Monarchie, um beim Bild zu bleiben, nicht übers Achtelfinale hinausgekommen. Ich glaube, mehr ist nicht drin dieses Jahr als das Achtelfinale für die deutsche Mannschaft. Es ist sehr interessant. Ich habe ja eine Studie, und zwar von der Universität Innsbruck, die haben Folgendes gemacht, die haben mal die Quoten von Online-Wettanbietern ausgewertet und irgendwie mit komplexen statistischen Rechenmodellen verknüpft und die kommen zu dem Ergebnis, dass Brasilien in diesem Jahr Weltmeister wird.
Ach, okay.
Brasilien. Ja. So, was fällt dir auf an dieser Meldung?
Was fällt mir auf? Wettbüros, Brasilien beim letzten Mal und nee, nicht, sondern zweiter.
Universität Innsbruck.
Ach so.
Österreich. Nicht nur, dass sie den Ersten Weltkrieg verloren haben, nein, die sind jetzt nicht mal qualifiziert.
Ach so.
Die sind nicht mal dabei bei der WM. Aber die Universität Innsbruck hat eben diese Studie gemacht.
Dann haben die doch den neutralen Österreich Blick drauf. Also das ist, dann sind die so ein bisschen wie die Schweiz. Die Schweiz darf ja mitspielen, aber Österreich ist dann sozusagen die fußballerische Schweiz.
Ah, das fand ich total spannend übrigens diese Woche. Das habe ich von dir gelernt. Wir hatten in unserer Morgensendung drüber gesprochen. Ich war ja immer der Meinung, der Schweizer sagt zu seiner Nationalmannschaft die Nati. Die Nati. Aber da kam der Michael Klein um die Ecke, unser mondäner Wetterexperte, ja. Und wie sagen die Schweizer, nennen sie ihre?
Die Nazi. Also von Nationalmannschaft. Die schreiben zwar Nati, aber sprechen das Nazi aus.
Ja, die sagen auch nicht Nazi oder so, sondern wirklich Nazi. Ja, wirklich richtig. Ja,
also Nazi. Generell sind die Worte in der Schweiz ja immer ein bisschen länger.
Ja.
Deswegen die Nazi. Ja.
Den Nazi. Finde ich aber sehr spannend. Finde ich sehr toll. Und du weißt, wie weit die Schweiz beim letzten Turnier gekommen ist?
Weiß ich nicht.
Ins Achtelfinale.
Oh!
Ja, bis ins Achtelfinale. Die Nazi.
Die Nazis haben, die Nazi hat es geschafft. Man muss ja mal vorsichtig sein. Dieses kleine S am Ende macht den großen Unterschied.
Ja, es wäre auch schlimm gewesen, wenn es die Nazis bis ins Finale geschafft hätten. Achtelfinale war Schluss. Ja, was haben wir sonst noch diese Woche?
Wirklich, ich komme nicht drüber weg, dass die Schweiz, die man nicht als große Fußballnation auf dem Schirm hat, dass die es geschafft haben, aber Italien und Holland nicht dabei sind.
Ja,
unfassbar.
Ja, ja.
Wie sich das so verschiebt. Guck mal, die Welt ist doch nicht mehr in Ordnung. Man, früher konntest du dich auf solche Sachen verlassen und jetzt, zack, bumm, sind die raus. Also,
unfassbar. Aber guck dir doch die Regierung an in Italien. Was willst du denn? Das ist eine unqualifizierte Nation. Wer ist noch? Holland ist nicht dabei. Gut.
Ja, das haben wir ja auch
den Wilders, der da rumwildert.
Ja, die Schweiz ist noch stabil. Die stimmen wahrscheinlich per Volksentscheid darüber ab, wer in die Nazi darf, also wer in der Nationalmannschaft mitspielt. Ja, vielleicht klappt's ja.
Aber es ist politisch ja interessant, ja, wenn man sich die drei Länder anschaut, Holland, Italien und Österreich.
Mhm,
ja. Drei doch ziemlich konservativ regierte Länder, nicht dabei, unqualifizierte Nationen. Also
mit Polen und Ungarn?
Ja. Ach, da bin ich jetzt überfragt. Ach, um Gottes Willen.
Kroatien ist dabei.
Guckst du bitte mal, Polen? Ich kann es dir gar nicht sagen.
Frankreich ist ja modern organisiert zur Zeit.
Guck mal,
ich habe hier nur den Plan mit den Fähnchen drauf. Ich muss nach den Fahnen gucken. Die polnische sehe ich nicht. Peru. Peru sieht so ähnlich aus.
Peru ist dabei? Ja.
Nee, England. Polen, doch, da sind sie. Gruppe H.
Ah, doch, ist dabei. Polen. Ist dabei, ja.
Ist dabei.
Okay, alles klar. Nicht, dass wir uns hier mit Unwissenheit.
Um Gottes Willen, nein, wir schlagen das alles sofort nach.
Ja, gut, okay. Ja, was haben wir noch? Die SPD, das finde ich sehr spannend. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich muss das nochmal anreißen. Die SPD hat in dieser Woche, in der zurückliegenden Woche, ihren Wahlkampf ausgewertet und ihre völlig vermasselte Bundestagswahl. Und sie haben also da ein sehr teures Institut rangesetzt, ich glaube sogar mehrere. Und man ist zu der Erkenntnis gelangt, es gab drei Gründe, weshalb die SPD gescheitert ist.
S, P und D.
Ersten Schulz, zweiten Schulz, dritten Schulz.
Ernsthaft?
Nein. Es war wohl nicht erkennbar, wofür die SPD steht.
Ach. Ja. Also stehen.
Die sind sich
stehen, wofür sie steht.
Die sind sich bis heute ja noch nicht klar, ob es einen klaren Kurs gab oder nicht. Und das ist wohl den Menschen irgendwo, ja, das war irgendwie zu wuselig, zu schwammig, ja, zu verschwommen insgesamt. Und deswegen sind die so gescheitert. Es gibt so tolle Fotos. Ich habe in dieser Studie gesehen, also ich glaube bei Spiegel Online habe ich es gelesen, da siehst du eine Zugfahrt. Da haben sie so Fotos gegenübergestellt von der Merkel und vom Schulz. Und du siehst Martin Schulz in einem Zug sitzen. Ich glaube, die Schwesig ist dabei, noch irgendein SPD-Ministerpräsident und der immer so böse, so grimmig guckt.
Ah, Stegner.
Wie heißen? Der Stegner, richtig, genau. Die sitzen in einem Zugabteil und gucken total grimmig alle vier aus dem Fenster. Total grimmig, aber auch irgendwie resigniert. Also ein Bild, das Bände spricht, und diese Experten von diesen Instituten sagen, so ein Bild hätte nie veröffentlicht werden dürfen. Während parallel dazu Bilder von der Kanzlerin umging, wie sie sich mit der Lagarde und dieser Ivanka Trump trifft, so drei Powerfrauen, und alle strahlen und sind hübsch angezogen und so weiter. Und da gab es noch ein schönes Foto von dem Martin Schulz in so einer Fischräucherei mit so einem Plasterhäubchen auf dem Kopf.
Ich erinnere mich, dass
solche Sachen. Ja. Das war wohl auch ein Grund, weshalb das so völlig in die Hose gegangen ist mit der SPD. Und zusammenfassend im Grunde genommen, die haben wohl versucht, wirklich irgendwie alle für sich zu gewinnen. Also die wollten so durchschwimmen, aber da gibt's ja eben diese berühmte Formel, wer alle gewinnt oder wer alle gewinnen will, der wird am Ende des Tages eben mehr verlieren, als er gewinnt. Ja,
jetzt wirft man der SPD und Martin Schulz vor, dass er für nichts gestanden hätte und man wüsste überhaupt nicht, was der will und so. Und dann auf der Gegenseite ist Angela Merkel. Und weiß man da, was sie will? Oder
naja, sie hatte den Amtsbonus. Sie hat einfach den Amtsbonus. Die kennen mich, ja. Und Schulz wollte einfach nur nett sein. So, und nett ist der kleine Bruder von Arschloch, das wissen wir alle. Und das hat nicht funktioniert. Und auf Touren ist er eigentlich erst gekommen, als die Wahl vorbei war an diesem Abend. Da hat er ja dann wild um sich geschossen und auch Aussagen gemacht, die ihn letzten Endes Kopf und Kragen gebracht haben.
Ja, richtig, genau. Zu bringen waren, ne? Ja, spannend. Also ich wäre auch gerne das Institut gewesen, das diese Auswertung gemacht hätte. Ich hätte fürs gleiche Geld das gleiche Ergebnis gehabt. Aber mit weniger Arbeit.
Ja, und wichtig, du musst Ecken und Kanten haben. Ja, du darfst einfach nicht zu perfekt sein. Ecken, Kanten, du darfst einfach von vornherein gar nicht versuchen, alle zu erreichen, alle anzusprechen, allen zu gefallen. Das ist wie bei uns.
Ja.
Wir gefallen niemandem.
Deswegen.
Und haben Spaß
damit. Die Mutti hat uns enterbt, aber wir werden gewählt vom Hund.
Bei uns reicht's höchstens fürs Achtelfinale. Ja. Weiter geht's so nicht.
Ungefähr. Ja. Ich habe diese Woche noch, weil du jetzt hier gerade mit SPD und so weiter, ich habe diese Woche auch noch ein bisschen geschluckt. Es kam doch jetzt gerade noch dieses Ergebnis, dass Volkswagen jetzt Strafe zahlen muss wegen des Abgasskandals und so. Ja. Volkswagen gehört ja zu großen Teilen, zu 20%, glaube ich, dem Land Niedersachsen. Deswegen komme ich gerade drauf, wegen SPD-Regierung und so weiter. So, und jetzt muss Volkswagen 1 Milliarde Euro als Strafe bezahlen. Sagt man, hey, endlich mal, ne? Und die Politiker sagen auch, der Ministerpräsident von der Weil von Niedersachsen, ne? Der hat gesagt.
Eine Milliarde Strafe.
Ja, genau, der hat gesagt, jetzt bekennt sich Volkswagen zu seiner Verantwortung, indem es diesen Deal oder diese Strafe angenommen hat. 1 Milliarde muss bezahlt werden. Ja, und dann ist ja die Frage, ja, also Millionen Menschen geschädigt, Strafe muss sein und 1 Milliarde Euro sind jetzt da, was macht man damit? Und finde ich lustig, wie jetzt alle anfangen, also hier der Bund der Steuerzahler sagt, na, das muss zum Schuldenabbau genommen werden. Die Justiz sagt, das ist unser Geld, wir haben es ja schließlich denen verknackt, also müssen jetzt hier Richter und Staatsanwälte endlich mal bezahlt werden und so weiter. Die Grünen haben gesagt, naja, lass uns was für den Verkehr tun oder so. Aber es ist bis jetzt von allem, was ich gehört habe, ist es keiner auf die Idee gekommen zu sagen, ja, die Geschädigten, die Autofahrer.
Das ist der Skandal, oder? Das ist der eigentliche Skandal. Das ist der Skandal. Und da wirst du ja mit 1 Milliarde wahrscheinlich auch nicht sehr weit kommen.
Ja schon, aber es würde ja zumindest ein bisschen was in die richtige Richtung. Das ist so ein bisschen, da muss man doch so einen Opferausgleich machen. Da muss ich doch der Weiße Ring zum Beispiel mal einschalten und sagen, ja, hier, das sind die Opfer, das sind die Autofahrer und die brauchen da irgendwie einen Zuschuss oder so. Aber ist doch,
unfassbar. Also, es ist eine schwierige Situation, so generell. Auch ob die Autofahrer entschädigt werden müssen, ob das ähnlich laufen sollte wie in den USA. Ich möchte auch nicht der sein, der das entscheidet. Also wenn du das jetzt aus Sicht der Politik mal anschaust, also ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft. Da kommt der Müller, wie heißt der neue VW, keine Ahnung. Also da kommt der Vorstandschef ins Kanzleramt und du sagst ihm, okay, pass auf, wir müssen dich jetzt verknacken. Wir werden das jetzt einfach durchziehen, knallhart. Jeder geschädigte Autofahrer kriegt von euch, ähnlich wie in den USA, keine Ahnung, 5.000, 10.000 Euro oder kann ein neues Auto bekommen oder was auch immer.
Ja, oder die Umrüstung
bezahlt. Das würde so viele Milliarden kosten. Das würde Volkswagen und Audi und wie sie alle heißen, so oder jetzt eben auch aktuell Mercedes, das würde so viele Milliarden kosten, dass der wahrscheinlich kaltschnäuzig antworten würde, okay, dann machen wir das Werk dort zu, dann haben wir nächsten Monat oder in einem Vierteljahr oder im nächsten Jahr 200.000 Arbeitslose mehr in Deutschland. Ich kann mir vorstellen,
die haben doch Milliarden Gewinn gemacht, gerade Volkswagen, die im Skandal eigentlich noch am dickesten mit drin sind. Milliarden Gewinn, man kann es ja ausrechnen, ich glaube, diese Umrüstung hat man doch irgendwie immer gesagt, die kostet irgendwie, 3.000, 4.000 Euro oder sowas, wenn diese Harnstoffgeschichte da irgendwie reingebaut wird oder sowas. Da hat ja auch das Kraftwerk, das finde ich auch noch den Skandal, das Kraftfahrtbundesamt hat einer kleinen Firma, die sein Umrüstungsset bauen und anbieten will, hat bisher nicht die Genehmigung dafür erteilt, weil der Herr Verkehrsminister, ich meine, vorher haben wir die Dobrindt-Abrissbirne da gehabt und jetzt den der Scheuer, beides CSU, weil die das verweigert haben, weil die dann gesagt haben, nein, das ist nicht zumutbar und man soll doch lieber in die Zukunft investieren und nicht in alte Autos. So, und dann hat diese Firma, durfte das nicht machen. Jetzt hat das Kraftfahrtbundesamt es genehmigt und einzige Bedingung ist, es darf den Verkehr nicht gefährden und, weiß ich nicht, die Abgaswerte nicht in die Höhe treiben. Also lächerlich und vorher hat der Verkehrsminister da ewig das nicht zugelassen. Und mit diesen kleinen Dingen können zum Beispiel ein Autohändler, die Tausende von Dieselfahrzeugen da stehen haben, das nachrüsten und das Auto wieder verkaufen. Aber da setzen sich, die Politik setzt sich noch dagegen. Also Skandal, finde ich.
Ja, da sitzt er da und raucht einen. Der Scheuer ist Raucher.
Ach, der ist Raucher?
Habe ich gesehen bei diesen berühmten Balkonszenen. Scheuer stand immer im Rauchergrüppchen dabei. Ich muss aufhören damit. Ich muss endlich damit.
Hat der Scheuer auch deswegen will er auch keine Abgasplakette haben, weil er sich die auf die Stirn tackern
muss. Wahrscheinlich. Ja.
Also jetzt bei dir diese Woche alles wieder ganz normal weitergegangen beim Rauchen?
Ja, ach, es war doch aber auch so eine spannende Woche. Das spannendste Thema überhaupt. Du weißt ja, wie es ist bei Rauchern. Ja, die denken immer, ach, es ist alles so aufregend und spannend und Stress und ach, ich verschieb's nochmal und dann zündest du dir doch noch eine an und wenn erst eine wieder, dann geht's ja. Ich rauche ja nicht so viel, aber so spannend. Ich meine, wir alle haben vor den Fernsehern gesessen und haben uns angeguckt, was da zwischen Trump und Kim so abgelaufen ist und natürlich verknüpft mit der großen Frage, war das nun alles eine riesen Show? Oder kam da am Ende wirklich was hinten bei raus? Wer weiß das? Wer kann das wissen? Es gibt eine Vereinbarung, wo ja angeblich jetzt nichts Konkretes drinstehen soll. Haben die das gemacht, um die Welt zu verarschen? Oder war das wirklich was mit Substanz? Ja, das ist die große Frage. Das weiß keiner.
Also ich meine, Nordkorea hat ja schon mehrmals immer wieder zugesagt, nee, wir beenden das Atomprogramm, ich glaube 1994. Warte mal, ich hab's irgendwo, 1994 haben sie es gestoppt, dann haben sie hinterher wieder eine Rakete abgeschossen, dann haben sie es 2005 wieder versprochen, dann haben sie es wieder versprochen und wieder neue Raketen gestartet. Ja. Also, und der Trump auf der anderen Seite ist ja auch der verlässlichste Geschäftspartner, den man sich vorstellen kann, also siehe Iran, also wo man dann sagt, gilt alles nicht mehr. Da haben sich, glaube ich, zwei getroffen. Ich habe Vertrauen, wirklich. Also ich muss sagen, wenn man so oft Verträge gebrochen hat, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dann irgendwann sie auch mal halten wird. Aus Versehen, also wahrscheinlich sogar.
Du meinst maximal Achtelfinale. Ich höre da eine gewisse Skepsis raus.
Also das sind für mich zwei erstens sympathische Menschen. Die haben ja vor zwei Wochen sich noch angeschrien als Raketenmann und hier, der ist doch senil und so weiter und so fort. Ja, und wenn man dann zwei Wochen später sich zusammensetzt und sagt, ja, mein Freund, großartig und tolles Land und wir werden es schaffen und ach, und haben Sie dieses Land, das ist der Beste, der Trump, haben Sie dieses Land gesehen? Das ist ein wunderschönes Land und Sie haben, ich bin Immobilienfachmann, ich kann das einschätzen, ich kenne mir aus Hotels. Sie haben wunderschöne Strände, da kann man tolle Hotels bauen, wunderschöne Strände sehe ich immer im Fernsehen, wenn Sie die Raketen abschießen. Die wunderschönen Strände.
Das ist so verrückt, ja. Der senile Datterkreis, aber das hat er immer schon gern gemacht, der Kim. Der hat ja auch auf Obama geschimpft, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, vor 3 oder 4 Jahren kam dieser Film The Interview in die Kinos. Kannst du dich erinnern? Ganz großartig mit, ich glaube, es ist James Franco.
Ich weiß es nicht.
Also ganz kurz die Story. Es geht um zwei Fernsehleute in Amerika, die machen eine Talkshow. Eigentlich total schlimm und ich glaube, die guckt in Amerika auch keiner. Also es ist ähnlich wie mit uns beiden in unserer Morgensendung beim Radio. Und der größte Fan dieser Fernsehshow ist aber der Kim in Nordkorea, der sieht das irgendwie über Satellit, was weiß ich. Und was macht er? Der lädt diese beiden ein. Der sagt, pass auf, ich gebe exklusiv ein einziges Interview dem Rest der Welt, aber diese beiden Fernsehleute müssen das machen, weil ich so ein großer Fan bin. Also reisen die nach Nordkorea, um dort diesen Kim zu interviewen, kriegen allerdings vom amerikanischen, also vom US-Geheimdienst den Auftrag, den Kim irgendwie zu vergiften. und kommen da also nun an in Nordkorea. Hast du den Film gesehen?
Nee, habe ich nicht, aber die Story hatte ich damals gelesen.
Total witzig, also wirklich total, also wer so ein bisschen auf Trash steht und so auch ein bisschen so ein paar geschmacklose Witze, wer vielleicht schon mal zu dritt in seinem Leben und damit, der wird das mögen.
Aber jetzt, ich überlege jetzt gerade, guck mal, der Trump, wo kommt der Trump her? Der war doch Fernsehstar, Reality-Star.
Ja,
und die haben doch zusammen gegessen, die beiden.
Ja,
warte mal ab, ob in zwei Wochen der Kim überhaupt noch lebt.
Ja, wer weiß, eben. Weil dieser Film, also die Story ist ein bisschen vertikal dann zum Schluss erzählt, also geht's dann puff, peng, pang und der stirbt dann in seinem Kampfhubschrauber irgendwie. Das fand ich nicht so schön, das Ende, aber prinzipiell war das schon sehr clever gemacht und der sollte ja dann, also nee, die Koreaner haben ja dann gefordert, dass dieser Film in den Kinos nicht ausgestrahlt werden darf. Mhm. Und dann hat sich, die haben ja richtig gesagt, hier, wir hacken euch und wir drohen mit Anschlägen, was weiß ich. Und da haben ja viele Kinos tatsächlich in Amerika so ein bisschen Muffensausen bekommen und haben den Film wirklich nicht zeigen wollen. Und da hat sich Obama persönlich dafür eingesetzt, dass dieser Film läuft. Also er kann das den Kinos oder konnte das den Kinos nicht befehlen, aber die meisten haben sich dann tatsächlich an seine Empfehlung gehalten. Und der Kim hat Obama dann beschimpft, er würde sich verhalten wie ein Affe im Urwald. das gab es tatsächlich vor 3-4 Jahren schon.
Ja, aber merkst du diese Verschiebung? Also ich meine, wir gucken ja alle immer auf den Trump und sagen, oh Gott, die Welt hat sich so verändert. Merkst du diese Verschiebung? Also man muss sich anscheinend gegenseitig beleidigen. Also wirklich mit den schlimmsten und übelsten Vorwürfen. Du bist ein seniler, alter Mann. So, und dann nimmst du mich irgendwann ernst. Und genauso ist wahrscheinlich, guck mal, wir haben im Moment diesen bösen Handelsstreit mit den USA. Der Trump, der findet uns doch zum Fotzen. Der findet uns ganz furchtbar. Man muss uns bekämpfen und so. Und zu wem ist er nett? Zum Kim, der ihn vor zwei Wochen noch beleidigt hat. Also wahrscheinlich müssen wir den Trump jetzt mal so richtig beleidigen. Die Merkel muss mal mehr sagen als ernüchtert, sondern irgendwie ganz böse Schimpfworte zum Trump. Und ich habe eine Idee, also wenn wir die Atombombe hätten zum Beispiel als Deutschland, dann könnte der Trump wahrscheinlich uns auch ernst nehmen und dann verhandeln wir miteinander, dann sind wir wieder Freunde.
Also du meinst eine eigene Atombombe? Ja. Ich weiß nicht, ob die Amis auf unserem Boden heimlich war stationiert. Ich denke schon, oder? Ich weiß es nicht.
Aber das war zumindest auf jeden Fall immer so, ja.
Ja. Aber wir bräuchten eine eigene Atombombe. Du hast recht. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir hatten ja letztens leider sehr, sehr enttäuschend oder mit sehr enttäuschendem Ergebnis eine E-Mail an den Alexander Gerst geschrieben. Ja,
das war vielleicht zu hoch gestecktes Ziel.
Das war zu hoch. Ja. Wir gehen es jetzt mal ein bisschen kleiner an. Wir schrauben mal jetzt eine Nummer runter. Wollen wir das dem Kim mal schreiben?
Dem Kim hier von Nordkorea. Dem Kim?
Ja.
Der stimmt. Das ist sehr intelligent. Der braucht die ja nicht mehr. Er hat dazu gesagt, er rüstet das alles ab. Da müssten ja noch ganz viele Ersatzteile jetzt rumliegen. Ja. Und die Merkel ist ja eigentlich auch nicht blöd. Die hat doch Physikalische Chemie hat die doch gelernt. Die müsste das doch umbauen. Vielleicht, wenn der uns das alles rüberschickt, haben wir eine eigene Atombombe.
Und Moment, die Logik ist, wenn wir eine eigene Atombombe haben, also wenn wir uns das jetzt vom Kim geben lassen oder zeigen lassen, wie es geht, dann nimmt der Trump uns wieder ernst, beziehungsweise die Angela Merkel wieder ernst und dann werden die vielleicht doch noch dicke Freunde. Und vielleicht kriegen wir dann auch den Handelskrieg und so weiter in den Griff. Das ist interessante Logik.
Wichtig auch, dass die Merkel vorher ihn richtig beleidigt. Die muss auch vorher nochmal sagen, seniler alter Tatterkreis.
Irgendwie so
das
schreiben
wir immer auf, dass sie das einfach mal irgendwann zwischendurch einfallen. Ich finde, sie sind ein seniler alter Tatterkreis. Sowas in der Art und dann könnte das klappen.
Es ist aber der zweite vor dem ersten Schritt. Wir müssen jetzt erstmal ich denke, als ersten Schritt müssten wir dem Kim schreiben, dem Kim Jong-Ying-Dings, kriegen wir raus, wie der heißt. Wir müssen dem Kim schreiben und den jetzt um seine Atombomben bitten. Okay. Oder zumindest um ein paar Teile und vielleicht auch um eine Bauanleitung oder so.
Wollen wir das machen? Okay, E-Mail diese Woche an Kim.
E-Mail diese Woche an Kim.
Wie schreibt man den an, lieber Herr Kim?
Das ist eine gute Frage. Sehr geehrter Herr Machthaber.
Lieber ehemaliger Atombombenbesitzer.
Lieber Herr Kim.
Jetzt muss man erstmal was Nettes schreiben. Also irgendwie, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem historischen Treffen mit Donald Trump, sowas?
Sehr gut. Du tippst,
Glückwunsch zu Ihrem historischen Treffen mit Donald Trump.
Wir hoffen, dass dieses Treffen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel führt. Das ist jetzt so ein bisschen so Wissen, ja. Also er merkt, wir haben Ahnung. Koreanische Halbinsel.
Oh Gott, das ist ein Wort.
So ein paar Fachtermini hier einschließen.
Halbinsel führt. Ein großartiger, man muss mal mit Trump reden, der hat doch auch diesen Trump-Film, den der vorher geschickt hat, den hat er doch verstanden. Also ein großartiger Erfolg, eine großartige Freundschaft, sowas, ne?
Ja. Ein kleiner Schritt, das sind wir wieder bei Gerst, ein kleiner Schritt für Sie, zu sehr im Weltall, das hat uns letztens kein Glück gebracht. Okay, ich denke, wir sollten jetzt direkt zur Sache kommen, weil so ein Diktator, der hat nicht viel Zeit, zu lesen. Wir müssen jetzt direkt, also du musst jetzt irgendwie sinngemäß, sie brauchen jetzt ihre Atombomben nicht mehr, ob wir die haben können.
Ja, vielleicht leiten wir es noch ein bisschen ein, dass wir sagen, pass auf, sie brauchen das ja alles nicht mehr, weil es ist ja eine großartige Zukunft, der Trump hat es ja schon gesagt, der baut jetzt Hotels. An den wunderschönen Stränden. Ich mach mal Notizen, damit das kann ich gleich dann ausführen.
Während sich die Zukunft für uns in Europa immer mehr verdüstert. Ich finde das auch ein schöner Satz. Ja, verdüstert. Verdüstert ist schön. Ja, düster, das kennt ihr. Verdüstert. Ja.
An ihren Stränden, an denen bald übergewichtige amerikanische Touristen liegen werden und nicht schlanke nordkoreanische Raketen fliegen. Sowas, ne?
Ja. Dann wird auch bei Ihnen bald mehr Schatten sein als Licht, an den Stränden zumindest. das lass mal weg. Also, okay, wir müssen jetzt auf die Atombombe kommen, dass der uns die schickt, damit wir Verhandlungsmasse haben mit dem Trump.
Ja? Wie Sie wissen, haben auch wir gerade Probleme, oder was Sie ja früher hatten mit den Amerikanern. Sie konnten den Krieg noch verhindern jetzt und wir sind mittendrin im Handelskrieg.
So ja, was. Richtig, genau. Ja, wir bitten Sie daher um, du schreibst
ich
mit, hab, du
stenografierst mit. Wir zeichnen es ja auch, ich kann es ja gleich abtippen. Ja.
Wir bitten Sie daher um etwas Verhandlungsmasse und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns wenn Sie uns den einen oder anderen Atomsprengkopf zur Verfügung stellen würden. Kann man das leasen vielleicht von ihm? Der braucht doch Geld, der braucht doch Devisen.
Wir kaufen das. Wir haben doch Handelsüberschüsse.
Ja, richtig, genau.
Ja, es gibt auch keine Strafzölle. Ich glaube, Atombomben stehen auch bei den Strafzöllen nirgendwo drin. Das interessiert, glaube ich, keinen.
Nee. Habe ich auch noch nicht gelesen. Okay, also wir kriegen, das haben wir jetzt. Ja. Müssen wir das eigentlich übersetzen? Wir müssen das durch den Google-Übersetzer irgendwie schicken.
Auf Nordkoreanisch,
oder? Ja.
Man muss das dann auch wahrscheinlich so lesen, wie diese nordkoreanische Fernsehansagerin. Kennst du die, der in dem
Atombombe. Ja, so. Gibt's in Nordkoreanisch und Südkoreanisch? Nein, ich glaube, das ist Koreanisch, oder?
Ich hoffe mal, dass
wir eine Sprache noch haben, ja. Es gab ja auch Ostdeutsch und Westdeutsch, ne?
Ja, aber auch das ging ohne Google-Übersetzer, ne? Konnte man es meistens verstehen.
Konnte man auch nicht viel.
Okay, also, wir würden auch gern wieder Freunde mit den Amerikanern sein.
Richtig, genau.
Ja. Und wir glauben, dass nur sie uns dabei helfen können. Also wir brauchen die Atombombe. Deutschland braucht die Atombombe.
Ja. Denn wir möchten weiterkommen als nur bis ins Achtelfinale. Ich denke, diesen Satz wird er verstehen.
Wir bomben
ins
Finale.
Ja, genau.
Also, sie jetzt das alles ja verschrotten wollen, also das ist ja auch für die Umwelt nicht schön, sondern dann lassen sie uns vielleicht die übrig gebliebenen Teile, da die Bausätze einfach mal zukommen. Oder zumindest auch die Bauanleitung, ne? Also die.
Das, wenigstens das.
Wir haben hier Fachpersonal, die Merkel, die können das.
Du formulierst das aus, wir versprechen hier hoch und heilig, wir werden eine Internetadresse bzw. eine E-Mail-Adresse finden, wo diese Mail hingeht, und ich bin gespannt, ob wir dann eine Antwort von Kim erhalten. Also das versprechen wir hiermit, ja? Also
wir schicken das ab.
Wir schicken das
wahrscheinlich
ab.
Wahrscheinlich dürfen wir nie mehr irgendwo hinreisen, weil die Worte Atombombe, Kim, Trump und Rakete und Hotel in einem Wort drin waren. Ja, das ist wahrscheinlich, vielleicht wird der Sender sozusagen international gesperrt dann.
Ja, wir lassen das die Redaktion machen, dass es weg ist von uns.
Genau.
Okay, gut. Das wird abgeschickt, und damit ist die Mission erfüllt.
Damit haben wir Deutschland wieder gerettet.
Wieder
mal, das tun wir jede Woche eigentlich, ne? Ja, gut, das war die Woche, oder?
Ja, da brauchen wir jetzt eigentlich nur noch eins. Ja? Unseren gespielten Witz zum Schluss. Gespielter Witz. Und das muss natürlich ein Achtelfinale. Ich glaube, es reicht wirklich nicht mehr als bis zum Achtelfinale. Es reicht nicht für mehr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir raus sind.
Meinst du echt?
Ja.
Aber
hast du
einen Achtelfinalwitz?
Nein, nicht wirklich. Ich hab. Pass auf. Es hängt ja viel am Schiedsrichter.
Ja.
Sowas. Ja, es hängt ja wirklich viel am Schiedsrichter. Das wissen wir ja auch. Und wir. Pass auf. Wir machen Folgendes. Wir müssen jetzt Rollenaufteilung machen. Du bist der Schiedsrichter. Und ich bin ein Zuschauer.
Ah, okay.
Das Spiel ist vorbei.
Also du pöbelst mich
vorbei.
Bestimmt an.
Ja, ich bin ein Zuschauer. Na, ich frage eigentlich relativ höflich, ob du mal 3 Sekunden Zeit hast.
Okay. Mhm.
Ja, ob du mal 3 Sekunden Zeit hast.
Ja.
Ja, okay. Also Spiel ist vorbei. Wir stellen uns vor, so Stadionatmosphäre. Der Schiedsrichter will da gerade in seinem Bogen.
Die Linie 5 fährt am Hauptausgang.
Schiri!
Ja?
Hey, Schiri!
Was denn?
Du, sag mal, hast du mal 3 Sekunden Zeit, Schiri?
Was? Ja, was ist denn los?
3 Sekunden, Schiri. Kannst du mir mal erklären, was du über Fußball weißt?
Oh, das ist aber keine schöne WM-Stimmung hier.
Nein, keine schöne. Nee. Die schlechtesten Witze der Welt auch nächste Woche wieder hier.
Wir können auch besser. Wir versuchen uns zu bessern, oder?
Ja, und die Redaktion sagt immer, das sind die Jungs, die jetzt rausfinden müssen, wie die E-Mail irgendwie zum Kim kommt.
Ja.
Die sagen immer, wir möchten bitte darauf hinweisen, abonniert uns, schreibt uns gern. Ja, eure Kritik, eure Hinweise, euer Lob.
Wenn ihr die Adresse von Kim habt, schickt sie uns auch gerne rüber.
Auch das sehr gern. Bitte
keine Atombombenpläne schicken, die brauchen wir aus Nordkorea.
Das sehr gern. Klein, aber hart.de.
Und gerne auf Abonnieren klicken, dann hören wir uns nämlich nächste Woche auf jeden Fall wieder.
Und dann sind wir jetzt erstmal weg, okay?
Das ist auch eine gute Nachricht, oder?
Achtelfinale, ich erinnere mich.
Meinst du? Ich weiß nicht, wann ist denn Achtelfinale? Achtelfinale, das ist ja schon 30. Juni und so weiter.
30. Juni?
Dann ist schon alles vorbei.
Okay, dann sind wir pünktlich zu den Sommerferien hier in Sachsen.
Auch schön. Also, schöne Woche, tschüss.
Das Gleiche.